Wo zwei oder drei versammelt sind, so freut sich unser Vater. Und er freut sich, dass du gekommen bist, obwohl du nur zwei oder drei Stunden geschlafen hast. Früher hätten wir noch einen dicken Kopf dazu gehabt, heute haben wir es nicht mehr. Wir haben, obwohl wir nur zwei oder drei Stunden geschlafen haben, einen klaren Kopf. Wir haben übernächste Woche Allianzgebetswoche. Und in der Allianzgebetswoche fallen alle, ja, zusätzliche Veranstaltungen zum Gottesdienst aus. Also Gottesdienst findet wie sonst immer statt, jeweils am Sonntag. Aber in der Woche lassen wir wegen der Evangelischen Allianz alle andere Veranstaltungen ausfallen, sodass wir Zeit haben, zu anderen Gemeinden zu gehen und mit unseren Geschwistern in anderen Gemeinden zu beten. Und das tun wir, weil die Brüder in der Evangelischen Allianz sich das wünschen, aber das tun wir auch, weil wir wissen, dass es eine gute Sache ist, dass wir in der Stadt zusammenkommen und miteinander beten und füreinander beten und einander segnen. Das ist nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Und aus diesem Grund fällt ja unsere Bibelstunde aus Mittwoch in eine Woche. Und ich hatte gedacht, da wir einen Mittwoch dazwischen haben, das ist der kommende Mittwoch, Mittwoch der dritte, kann das sein? Vierte. Mittwoch der vierte. Wollen wir gemeinsam ein Video sehen. Und zwar, das heißt Deep Blue. Wer es nicht weiß, das ist ein Film. Ich weiß nicht, wer es gedreht hat. Ist nicht Disney oder so? Nee, ne? Ein Engländer. Dann ist es gut. Das ist ein Engländer. Und zwar, Thema ist die Schöpfung. Alles im Meer und ganz tief unten im Meer. 11.000 Kilometer unter der Meeres... 11.000 Meter, 11 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Und ich habe gestaunt und wurde gesegnet und ich dachte, diesen einen Mittwoch opfern wir, um Gottes Herrlichkeit ganz tief im dunklen, schwarzen Meer. Es hat mich wirklich fasziniert und ich kann es echt empfehlen. Es ist etwas länger als die Bibelstunde, das Doppelte, aber ist sicherlich auch doppelt so gut wie manche Bibelstunde. Wir sind wünsche euch Gottes Segen zum neuen Jahr. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 33. Und die Botschaft ist im Moment schwer. Es fällt mir schwer, es fällt uns schwer. Aber es ist nicht alles leicht im Leben. Und wir wollen am Text bleiben und Gott bitten um Gnade, dass er dennoch uns Hoffnung und Licht und Leben vermittelt, auch wo das Wort schwer ist. Wir sind an einen Punkt gekommen in der Geschichte Israels, wo Gott es schwer hat. Und das soll was heißen, denke ich. Gott hat es schwer. Gott ist nicht ein Mensch, dass er seine Meinung ändern könnte oder würde. Das tut er nicht. Gott ist nicht ein Mensch, dass er unbeständig sei, wie wir es sind. Wanken und schwanken und hin und her getrieben sind von unseren Gefühlen. Gott hat aber dennoch Gefühle Und er empfindet, und das sollten wir nie vergessen, Gott ist Liebe. Gott weint und Gott lacht. Gott spürt Schmerzen. Gott mag es gern, wenn wir ihm segnen. Gott ist nicht irgendwas Abstraktes da draußen. Gott ist eine Person. Eine Person, die ja geliebt werden möchte, geachtet werden möchte. Er ist nicht abhängig von unserer Zuneigung. Aber er liebt es und genießt es, dass wir ihn lieben. Er möchte gern bei uns sein. Er möchte uns ganz nah sein. Deswegen lebt er in uns, weil er uns so nah sein will. Das ist seine Natur. Und er möchte nicht, dass irgendwas zwischen ihm und uns entsteht. Irgendwas, was trennt. Das macht ihn so sehr zu schaffen, dass er bereit ist, zu sterben dafür, dass es wegkommt. Und als sein Volk in Ägypten gefangen war, hat er gelitten, nicht nur sein Volk, er hat selber gelitten und hat nur darauf gewartet, dass sie schreien. Und als sie damals in ihrer Not geschrien haben zu Gott, kam er sofort durch Mose und zog sie heraus, befreite sie von ihren Ketten und führte sie auf rechten Weg. Auch wenn der Weg nicht immer einfach war, auch wenn der Weg war, wie es so ist im Psalm 23, auf und ab, war er immer bei ihnen, ganz nah bei Mose, mittendrin unter sein Volk. Und er setzte sogar sichtbare Zeichen, eine Wolke am Tag mittendrin, wie er auch heute Morgen ist durch seinen Heiligen Geist. Und bei Nacht eine Feuersäule. Licht. Stärke. Die Kraft des Feuers. Die reinigende Kraft des Feuers. Die Gegenwart seiner Herrlichkeit in der Wolke. Und Mose ist in diese Wolke hineingegangen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und sie waren einander so nah. Und im Text steht, wie zwei Freunde. Seine Jünger erlebten das auch. Auf dem Berg der Verklärung. Und sie wollten da bleiben. In der Herrlichkeit Gottes zu sein, ist so schön. In ihrer Not haben sie zu ihm geschrien und er in seine Gnade und Barmherzigkeit hat sich herausgezogen, zu sich gezogen, nicht irgendwohin, sondern zu sich gezogen. Das sagen die Propheten uns bereits schon im Alten Testament. Aus lauter Liebe habe ich euch zu mir gezogen. Er ist so geduldig und so barmherzig und gnädig gewesen, jetzt mit seinem Volk über Monate, Wochen, wo sie nicht glauben konnten, wo sie ihm ja den Rücken gekehrt haben, wo sie ihm zornig waren, wo sie gemeckert haben, wo sie gestänkert haben, wo sie undankbar waren, hat er alles hingenommen und ist in ihre Mitte geblieben. Er hat seine Kinder, die er vom Herzen liebt, nicht losgelassen. Nun stehen sie da an diesem Berg und warten auf eine zusätzliche Offenbarung Gottes durch sein Wort, in sein Wort. In seiner Ordnung offenbart sich Gott in sein Heiligtum, in seine Herrlichkeit, in seine Reinheit. Offenbart sich Gott durch diese Ordnung, die er Mose gibt. Er zieht sie, das Volk, zu sich. Jetzt stehen sie am Sinai und sollen viel tiefer erkennen, wie groß und herrlich Gott ist. Und sie können nicht warten, nicht einmal 40 Tage auf sein Wort. Sie sind ungeduldig. Und in Kaltherzigkeit, Gleichgültigkeit kehren sie ihm den Rücken und machen sich einen goldenen Kalb und sagen, das ist unser Gott. Dieses soll unser Gott, diese soll unsere Hoffnung sein. Ein Klumpen Gold. Aaron sagt, von diesem Klumpen Gold haben wir letzte Woche darüber gelacht. Ja, ich habe das Gold im Feuer geschmissen und plumps kam dieser Kalb heraus. Ich weiß nicht wie. Dabei haben sie sich dieses Kalb geschmiedet, gebaut mit ihrer eigenen Kraft. Das haben sie sich erarbeitet. Die haben sich darauf konzentriert und fixiert und alles hinein investiert und schämen sich nicht. Und dabei haben sie den lebendigen Gott, diesen barmherzigen und gnädigen Gott, den Rücken gekehrt. Wer weiß, wo Mose ist? Gott hat uns vergessen. Mose ist weg. Wir kehren ihm einfach den Rücken. Eigentlich eine grausame Situation. Ich weiß es nicht, ob du das erlebt hast in deinem Leben. Ich weiß es nicht, ob du das erlebst. Ich erlebe das und ich schäme mich darüber, dass ich so kaltherzig, gleichgültig bin. Sogar mittendrin in der Offenbarung seine Gnade und Barmherzigkeit für mich, bin ich so abgebufft, so selbstsüchtig, so berechnend. Was gebe ich dir, was bekomme ich für zurück? Es geht mir gut, ich hab dich lieb. Es geht mir schlecht, ich verstehe dich nicht. Ich mache Schluss. Ich habe die Schnauze voll. Es läuft nicht, wie ich es mir vorstelle. So einer bin ich und so einer ist das Volk Israel. Alle miteinander haben diesen treuen, liebenden Vater den Rücken gekehrt. Und sie schreien jetzt wieder. Mose kommt vom Berg herunter und hört das Geschrei. Von fern hört er das Geschrei. Und kann das Geschrei nicht verstehen, nicht erkennen. Warum? Weil das Geschrei jetzt nun anders ist als damals in Ägypten. Denn Mose damals in Ägypten hat mit Gott empfunden und gesagt, gut, Herr, ich gehe. Ich bin unfähig, unzulänglich. Gib mir einer, der für mich spricht. Er war wie Paulus anscheinend, zumindest hat er das von sich behauptet, dass er nicht gut reden konnte. Er brauchte ein Mundstück und das war Aaron. Aber Mose ging und Gott ging auf sein Volk zu. Aber hier reagiert Gott anders. Da muss etwas sein, da muss etwas passiert, dass dieser Gott der Liebe sich nicht so verhält wie damals, als sie wohl in Schmutz und Dreck, in Sünde lagen. Sie waren ja nicht lieb und gehorsam, nein, sie beteten andere Götter an. Sie waren schmutzige Sklaven, die ihm verworfen hatten. Und Gott neigte sich aber ihnen zu in Gnade und Geduld und Barmherzigkeit. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Gott reagiert aber anders. Es muss einen Grund haben, dass dieser Gott nicht so reagiert, wie er sonst reagiert hat in den vergangenen Wochen, ja nicht nur Wochen und Monate, sondern er spricht über Jahre zurück zu Abraham, wie ich bei Abraham war oder mit Abraham umgegangen bin, mit Isaak oder mit Jakob und Isaak, so gehe ich jetzt heute noch mit euch um. Kinder, was ist los? Die Situation ist grausam. Seine Ordnung, die er ihnen gegeben hat, mit seinen eigenen Fingern geschrieben, auf Stein, die sind gebrochen, sie liegen auf dem Boden. Das Licht und Hoffnung, die Offenbarung seines Wesens in und durch das Wort. Das sind nur noch kleine Stückchen Stein auf dem Boden. Es sind gerade 3000 Männer gestorben. Es ist Blut geflossen. Seine Ordnung sind gebrochen worden. Mose, ihr Führer, der große Fürbitter für sein Volk, ist ausgerastet in seinen Zorn. Und Mose war ein zorniger Mensch. Weil er zornig war, sah er nicht das verheißene Land, er kam nicht hinein und das war der Grund. Mose hatte versagt, das Volk hatte versagt, sie ernteten das, was sie gesät hatten, obwohl Gott so gnädig und geduldig gewesen war. Sie hatten ihm den Rücken gekehrt. Es war eine hoffnungslose Situation. Da stehen sie jetzt. Und hier greift Gott ein und spricht. In Kapitel 33 von 2. Mose. Der Herr sprach zu Mose: Geh, zieh von denen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, wie gesagt, erinnert sie. Ich bin ein Gott, der sich nicht verändert. Oft kommen Menschen zu mir, die Probleme haben, Fragen haben, auch persönliche Fragen. Auch Menschen, die mich in Frage stellen, in meine Aufgabe, in meinen Dienst, in mein Amt in der Gemeinde. Und ich muss und kann und tue es gern. Diese Fragen, sie lasse ich zu, sie sind sehr persönlich. Aber das, was ich sage immer wieder, wenn meine Person, meine Gesinnung in Frage gestellt wird und ich hoffe, dass es auch stimmt, das ist immer meine Hoffnung. Ich sage, du kennst mich doch, schau doch zurück, das sind 15, 20, 25 Jahre. Wie bin ich zu dir gewesen? Warum sollte ich jetzt nun anders zu ihm oder zu ihr gewesen sein? Sie ist ja zu ihm gekommen oder er ist zu ihm gekommen und hat sich über meine Person, mein Verhalten beschwert. In meine Unvollkommenheit versuche ich beständig zu sein. Ich versuche fair zu sein. Ich liebe Gerechtigkeit. Ich will nicht ein Mensch sein, der hin und her geweht wird von Sympathien und Antipathien. Ich bin nicht wie Gott, ich möchte aber wie Gott sein. Ich möchte beständig, herrlich, durchsichtig sein. Ich sage nicht, ich bin es. Ich sage, das ist meine Gesinnung. Klar versage ich dran, aber ich sage dann immer wieder, wie Gott hier in den Text sagte, Mann, Kinder, was ist los? Abraham habe ich herausgeholt. Ich habe ihn doch nie in Stich gelassen. Ich habe ihn doch nie enttäuscht. Seine Kinder haben sich so grausam versündigt. Jakob und seine Kinder, Isaak und seine Kinder. Was waren das für Menschen? Und ich habe sie nie in Stich gelassen, trotz all der Sünde.
Seit die finsteren Dingen, die sie getrieben haben, die wir nicht einmal hier ja durchdenken möchten, freiwillig. Grausame Dinge, die Abraham, Jakob und Isaak und ihre Kinder getrieben haben. In allen Bereichen des Lebens. Lügen, sexuelle Sünde, sogar innerhalb der Familie. Und ich bin ihnen treu gewesen. Kinder, was ist los mit euch? Ich habe doch Abraham nie verlassen. Wenn, dann sag es mir. Das ist das, was er hier sagt. Deswegen kehrt er zurück und wir dürfen da zurückschauen. Das, was mich stark macht, ist die Erfahrung im Alltag, dass Gott treu ist. Er hat mich nie betrogen. Er hat mich, mein Vertrauen, nie missbraucht. Ich kenne nur einen Gott, der immer Liebe gewesen ist und Liebe geblieben ist. Er tut sie also wachrütteln hier. Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, dein Nachkommen will ich geben. Das heißt, ich habe Abraham gesagt, ich will dir Kinder geben, wie Sand am Meer, wie die Sterne im Himmel. Welche schöne Vorstellung. Ich habe auch 5 Sterne. 3 zu Hause, 2, die mein Zuhause, sind unsere Sterne. Wir lieben sie, wir schauen auf. Sie machen uns reich. Sie werden uns zum Segnen und wir segnen sie. Diese Sterne. Ich habe es Abraham schon versprochen. Isaak und Jakob oder Jakob und Isaak, die wussten das auch. Und jetzt, das, was ich eure Vorväter gesagt habe, verheißen, das will ich jetzt mit euch tun. Versteht ihr? Ihr seid das Volk hier am Sinai und ich führe euch nach Kanaan. Davon habe ich Abraham erzählt. Und ihr seid jetzt nun hier die Betroffenen. Man begreift ja nicht, Kinder, was hier abgeht. Aber wie verhält sich das Volk? Sagt er im Vers 2. Und in Vers 2 bekommt man schon ein komisches Gefühl. Oft als Kind, ich kann zurückdenken, habe ich missgebaut, kommt Papa nach Hause, Mama erzählt dann, alles, was ich falsch gemacht habe, wie böse ich gewesen bin. Und dann gucke ich meinen Papa an und habe auf seine Reaktion gewartet. Wie reagiert jetzt Papa? Wird er wütend und haut mir einfach eine ins Gesicht? Oder setzt er sich hin und spricht er mit mir? Kriege ich jetzt einen Hintern voll? Oder wird er geduldig mit mir sein in dieser Sache? Komme ich gut aus der Situation heraus? Das war immer für mich unheimlich wichtig. Und ich habe ihn angeschaut, ne, und mich so verhalten, ja, dass ich ihn ja nicht reize, noch eins drauf mal, sondern ganz ruhig. Aber auch gedacht, Papa, ganz ruhig. Ich bin dein Sohn. Schlag mich nicht tot. Ich habe es verdient, aber schlag mich bitte nicht tot. Und hier sehen wir, wie Gott reagiert auf diese Situation, die ich versucht habe, euch zu malen. Und ich will vor dir, Herr, senden ein Engel. Hier ist der Gott, der da war, mitten unter ihnen, in der Wolke und im Feuer. Mittendrin. Der Gott, der wie Jesus als Gottes Sohn das Brot vermehrte, sodass sie alle genug hatten in der Wüste, mit seiner eigenen Hand ihnen Brot gereicht. Selbst gebackenes Brot.
Er spricht aber jetzt von einem Engel, den er senden will. Und ich fiel vor dir, Herr, senden einen Engel. Ich will nicht mehr vor dir gehen. Ich will vor dir gehen durch einen Engel. Wenn man ihr Verhalten sieht, wie sie sich verhalten haben, ist das nicht eine gewaltig große Gnade? Wir in unserem Verhalten, das Wort Gottes sagt, wir sind umgeben von Engeln. Warum hast du Angst? Weißt du, warum ich Angst habe? Weil ich ein blinder Huhn bin. Das ist der Grund, warum ich Angst habe. Wir sind umgeben von Engeln. Der hat Engel gesandt, das sind unsere Diener. Die Engel dienen uns. Sie schützen uns. Hier sendet er einen Engel. Ist das nicht gewaltig groß? Und er will dennoch sein Wort halten, Kinder. Ist ganz klar hier. Und ich will vor dir hinsenden die Engel und ausstoßen die Kananiter, Amoriter, Hetter, die Heresiter, Parasiten und andere Völker. Und will dich bringen in das Land. Er hält sein Wort. Und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich will dir dennoch in der Fülle beschenken. Aber hier kommt die Strafe. Und David kannte diese Strafe, die ihm angedroht wurde. Das ist eine Drohung Gottes. Gott wird sie nicht verlassen. Er muss sie aber wachrütteln. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Wisst ihr, zurück zu letzte Woche. Gott ist Gnade, aber Gott ist Gericht. Gott muss Gericht sein, weil er gerecht ist. Und wenn er aufhört, gerecht zu sein, hört er auf, Gott zu sein. Das geht gar nicht. Gott muss gerecht sein. Und wer gerecht ist, muss der Ungerechtigkeit richten, sonst hört er auf, Gerechtigkeit zu sein. Ist doch logisch. Das heißt, Gott verhält sich nicht so, weil er Lust hat, sein Volk, seine Kinder zu verprügeln, zu missbrauchen und sie im Stich zu lassen. Nein. Er sagt nur, das geht nicht. Was sagt uns Jesus im Neuen Testament? Das geht gar nicht, ein Gläubiger und ein Nichtgläubiger unter einem Joch. Wie soll jemand, der aus dem Geist geboren ist, dieselbe Gemeinschaft haben mit jemand, der nicht gläubig ist? Das geht nicht. Das ist eine begrenzte Gemeinschaft. Das klappt nicht. Gott sagt, das klappt. Kinder, wenn ihr euch so verhält, dann betrübt ihr die Beziehung zu mir. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 10, nicht aufschlagen, Vers 11. Dies alles, was wir hier lesen, widerfuhr das Volk Israel, damit wir daraus lernen. Dass wir nicht Gott so betrüben, dass er sich zurückziehen muss. Ich habe euch lieb, aber gehen kann ich mit euch nicht in diese Sache. Das ist ja unmöglich, was ihr da treibt. Wie soll ich mitten unter euch sein, wenn ihr so handelt? Ich kann nur mitten unter euch sein, wenn ihr das tut.
was das Wort sagt. Wenn ihr meinen Wille tut, so seid, bin ich mitten unter euch. Sie haben ihnen den Rücken gekehrt. Sie haben ihn bewusst durchdacht, liest die Verse, bewusst durchdacht, abgelehnt. Sie haben das geplant und sie haben das gewollt und sie haben das gesucht und bis zu Ende geschmiedet. Die haben die Sache, das war die totale Rebellion gegen Gott. Und wieder zurück zu dem, was ich sagte, aus diesem Grund reagiert der Vater, der liebende Vater, der ein liebender Vater bleibt, er reagiert auf eine andere Weise, damit sie lernen, zurück zu 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 11. Das geschieht hier, damit sie lernen. Er wird sie nicht in den Stich lassen, niemals. Denn das, was Gott sagt, das tut er. Er muss sie aber wachrütteln. Denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich habe gedacht über das Wort halsstarrig, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Starrhalsig habe ich geschrieben, verdrehe immer die deutsche Sprache. Stahl hat sie, halsig. Habt ihr das gesehen schon mal? Nee, ne? Sollten Spiegel mitnehmen. Ich habe es in meinem Leben gesehen und ich habe es hier in der Gemeinde gesehen. Und das ist so unvorstellbar gefährlich, wenn wir Gott widerstehen. Wir sollen den Teufel widerstehen, aber nicht Gott und nicht seinen Heiligen Geist. Das ist lebensgefährlich. Es gibt nichts Gefährliches. David tut das. Er plant es und führt es durch. Er genießt die Sünde, es bringt Frucht, es wird sichtbar seine Sünde, weil er das vollendet hat. Und eigentlich hat er den Tod verdient. Eigentlich hätte er in der Situation zu Tod gesteinigt werden müssen, ist aber nicht. Er hat die Gnade erfahren. Und er denkt zurück und denkt darüber nach und sagt, alles Herr, bestrafe mich, tu alles, alles Herr. Ich nehme alles hin, nur zieh dich nicht zurück. Nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Geh mit mir. Hey, seine Jünger sagen, wo sollen wir denn hin? Bei dir ist es nicht immer einfach, Jesus. Du sprichst ein klares Wort und das tut weh. Oh ja, wir werden bloßgestellt, wie wir hier sehen werden im Text. Aber wohin? Nur du hast das Leben. Was ist ein Engel? Ich meine es nicht abwertend. Ich will Gott nicht beleidigen. Aber wenn ich einen Engel nehme, wenn ich 10.000 Engel nehme und ich lebe mit eins und wir haben 5 gezeugt und das ist so schön, mit Engeln zu leben. Aber 10.000 Engeln können Jesus nicht ersetzen. Sie können meinen Vater nicht ersetzen. Gott, du kannst das nicht tun. Und Mose geht und betet auf diese Weise und ringt mit Gott. Das kannst du uns nicht antun. Wisst ihr, Gott wollte das nie. Er will sie, er wird sie auch nicht verlassen. Aber das, was Mose sagt, das hat sich Gott gewünscht. Hier ist ein Mann, der sagt, lass mich nicht los. Ich lass dich nicht los. Gottes Liebe. Er will geliebt werden. Er sehnt sich danach. Ja, ja, du magst unvollkommen sein. Du magst dich verunreinigt. Nimm das Blut Jesus und streck dich aus nach Gott von ganzem Herzen. Mit all deiner Seele und mit deinem ganzen Verstand. was ja bei uns nicht sehr viel ist. Da sollten wir uns nichts drauf einbilden. Ich wollte mal ein paar Verse lesen über Halsstarrigkeit. Notiert euch doch das, damit ihr wisst, wie schlimm das ist. In 1. Samuel, Kapitel 15, braucht ihr nicht, oder doch, schlagen wir erstmal auf. 1. Samuel, Kapitel 15, steht deutlich da, wie schlimm Halsstarrigkeit eigentlich ist. 1. Samuel 15, Verse 22 und 23. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer? Er sagt das, was David sagt im Psalm 52. Was will eigentlich Gott? Was sagt David? Gott will Gehorsam. Mir nicht. Und das ist doch ganz einfach, oder? Ja zu sagen, das ist doch das Einfachste auf der Welt. Warum können unsere kleinen Kinder nicht? Wir brauchen denen das nicht beibringen, Nein zu sagen. Aber ja. Und wisst ihr, das ist so schwer. Kennt ihr das? Schaut zurück als Kinder so ein paar. Oder, ja, vielleicht nur bis gestern. Ja zu sagen, ist so schwer. Es ist so einfach und dennoch unmöglich. Wir sagen ja äußerlich und im Kopf und im Herzen sagen wir nein. Kennt ihr das, diese Halsstarrigkeit? Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Und Aufmerken besser, hören auf Gott. Einsicht, oh Mann. David sagt, der Eingang deines Wortes bringt mir Licht und Leben. Wir sind verschlossene, halsstarrige Esel. Vorletzte Woche waren wir alle Würmer. Jetzt sind wir Esel. Nächste Woche ist gar keiner hier im Gottesdienst. Als kleiner Junge am Strand in Südamerika haben wir gezeltet, über Wochen, ja Monate manchmal. Den Ferien, den Sommer gab es 3 Monate Ferien. Da haben wir gezeltet, da gab es wenig, wie eine Wüste mehr oder weniger. Hier und da ein paar Felsen am Horizont. Da sind wir dann hingelaufen, 20 Kilometer und dann 20 Kilometer wieder zurück. Und da haben wir alle Krebse gesehen und die Pinguine gejagt und die Pelikane gejagt und was es alles da so gab. Ne? Rein und raus im Wasser. Aber es gab Flecken mit so ein bisschen Grünes. Und die Indios hatten dann da ihre Eseln. Die haben dann da Nahrung gefunden. Und wir durften dann auf den Esel reiten. Und Eselreiten ist ja wirklich eine tolle Sache. Du sitzt hinten, ne, ganz hinten, ist es, als ob du so einen Sportwagen fährst, mit so einer langen Haube vor dir. Ist zwar nicht ganz so schnell, aber ist schon, ne? Ist wie ein Achtzylinder-Motor, alles in der Reihe, verstehst du? Nicht eine V8, sondern 8 in der Reihe. So viel Power. Wenn er will. Aber wenn er nicht will. Oh, meine Geschwister, das hat Spaß gemacht. Aber da wollte der Esel nicht mehr. Und da bin ich abgestiegen und mein Bruder und meine Schwestern dazugeholt und wir haben geschoben. Aber der hat sich gestemmt in den Boden hinein. So ein Winkel nach hinten. Da war nichts zu machen. Vergiss es. Halsstarrig. Gott, ich danke dir, dass ich nicht halsstarrig bin. Aber in Samuel lesen wir gerade, Kapitel 15 steht, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, wie Hexerei. Es ist finster. Oh, und wir haben alle damit zu tun, jeden Tag, oder? Wir und unsere Kinder, wir gegenüber Gott und unsere Kinder gegenüber uns. Und wir erwarten, dass unsere Kinder uns gegenüber gehorsam sind. Und wir sind gegen den Vater ungehorsam. Wie sollen unsere Kinder jemals gehorsam sein, wenn ich nicht mir gegenüber, wenn ich gegenüber Gott nicht gehorsam bin? Ich lebe wie ein Heuchler und ein Pharisäer und tue Dinge heimlich. Aber bin dabei, immer meine Kinder zu ermahnen. Und sie wehren sich. Und ich wundere mich, warum der Heilige Geist nicht fließt. Warum? Ich bin selber zu. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Hey, begreifen wir das? Da kann ich genauso im Hindeltempel hingehen, mich hinknien und die Götzen anbeten. Ist nicht anders als Ungehorsam. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Weil du es den Herrn, weil du des Herrn Wort verworfen, das ist doch, was sie hier gemacht haben. Die Tafeln liegen am Boden zerstört. Da sind nur Krümel. Und Gott sagt dir, meine Tafeln habt ihr zu Krümel gemacht. Ich zermahle jetzt nun, oder wir zermahlen, oder ihr zermalt nun das goldene Kalb und trinkt das Zeug. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer im Magen liegt. Jetzt lieber in mein Portemonnaie. Das muss schwer zu verdauen gewesen, die Situation für das Volk, oder? Einige Gramm Gold im Darm. Weil du des Herrn Wort verworfen hast. Nicht nur das Volk, nein, nein, der Pastor. Mose. Der Heilige, Fürbitter, der bereit war, sein Leben zu opfern fürs Volk. Ein paar Sekunden später zerschmettert er die ganzen Ordnung Gottes. Wodurch? Durch seinen Zorn. Denn er hat an eine Sünde, an eine Stelle gesündigt oder sich versündigt und so hat er das ganze Gebot, alle Gebote, die ganze Ordnung Gottes gebrochen, der Mose und das Volk mit ihm. Lasst uns mal lesen jetzt 5. Mose. Wie ihr wisst, ich bin sehr schwach im Lesen oder auch im Lesen. Aber dennoch ist es manchmal wichtig und gut, dass wir einfach Vers für Vers manche Stellen lesen, wie sie geschrieben stehen. Und ich lese aus 5. Mose Kapitel 29. Das geht hier auch um Rebellion, um Halsstarrigkeit, um Stahlharzigkeit. 17 von Kapitel 29 von 5. Mose. Lasst ja nicht einen Mann oder eine Frau, ein Geschlecht oder ein Stamm unter euch sein, dessen Herz sich heute abwendet von dem Herrn, unser Gott, dass jemand hingehe und diene Göttern diese Völker. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die da Gift und Wermut hervorbringt. Lasst niemand, der die Worte dieses Fluches hört, sich dennoch in seinen Herzen segnen und sprechen, mir wird es wohlgehen, auch wenn ich wandle nach meinen verstockten Herzen. Heftig, wa? Damit nicht fortgegrafft werde, das Wasserreiche mit dem dürren Land.
Einen solchen Mann wird der Herr nicht gnädig sein. Jetzt sehen wir das hier. Gott ist nicht gnädig in dieser Situation. Warum? Das Volk rebelliert und es haltsteigt und er muss entsprechend reagieren. Ich habe das Problem mit meinen Kindern. Meine Kinder sind alle anders. Der eine ist nicht besser als der andere, sie sind in ihrem Charakter anders. Okay. Und ist normalerweise mit dem Sohn. Manchmal muss ich meine Hörner auf seine Hörner setzen und sagen, gut, dann wollen wir sehen, wer hier gewinnt. Und der Betroffene sagt, ja, du hast was gegen mich. Zu meinem Bruder und meiner Schwester bist du anders. Nein, nein, ich liebe sie genau gleich. Ich muss nur in der Situation, weil mein Kind gerade halsstarrig ist, muss ich so umgehen. Ja, mit meiner Schwester bist du so gnädig. Ja, ich brauche ja auch sie nur angucken und sie bricht zusammen, weint, tut Buße und macht's nie wieder. Aber du treibst es jeden Tag und zeigst mir den Mittelfinger. Was soll ich denn machen? Gott will in seiner Haltung, seiner Härte, sein Volk gewinnen. Er will sie nicht zerstören. Wo sind wir? Was, Vers 19? Und sein Zorn und Eifer wird entbrennen gegen ihn. Und es werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind. Und seinen Namen wird der Herr austilgen unter den Himmel. Seht ihr, da sind Drohungen Gottes. Da sind Drohungen, um sein Volk zum Umkehr zu bringen. Dürfen wir nie vergessen, im Alten Testament, in aller Härte, was will Gott mit Härte? Was will ein Vater mit seinem Sohn in aller Härte? Doch nicht ihm totschlagen, ihm zur Umkehr bringen, aus Liebe und nichts anderes. Es wird oft missverstanden. Wir müssen aber dennoch als Erdeltern diesem Gott vertrauen und Stärke haben, diese Halsstarrigkeit unserer Kinder nicht zu dulden. Nicht klein nachgeben, keinen falschen Frieden. Friede, Friede, aber es kommt kein Friede, auch in der Familie nicht, wenn wir nachgeben. Die Erfahrung machen wir, oder? So klein, wie sie sind. Und normalerweise sind es die Jungs, aber nicht nur. Bei den Mädels ist es oft nur schön eingepackt. Und wird ihm zum Unheil absondern aus allen Stämmen Israels, nach allen Flüchen des Bundes, der in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben ist. Dann werden sagen künftige Geschlechter, seht ihr, genau, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11, die anderen werden daraus lernen, wenn sie es sehen. Dann werden sagen künftige Geschlechter, eure Kinder, die nach euch aufkommen und die Fremden, die auf unseren fernen Lande kommen, wenn sie die Plagen dieses Landes sehen und die Krankheiten, mit denen der Herr es beladen hat. All ihr Land hat er mit Schwefel und Salz verbrannt, dass es weder besät werden kann, noch etwas wächst, noch Kraut darin aufgeht, gleich wie Sodom und Gomorra, Adma und Zeboim zerstört sind, die der Herr in seinen Zorn und Grimm zerstört hat. Ja, alle Völker werden sagen, warum hat der Herr an diesem Land so gehandelt? Was ist da für ein großer grimmiger Zorn? Dann wird man sagen, darum, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes, ihres Vaters verlassen haben. Denn er mit ihnen schloss, als er sie aus Ägyptenland führte. Bitte schön, das ist doch unsere Situation, oder? Und so weiter. Wir machen einen Sprung, weil keine Zeit da ist. Aber ich habe mir aufgeschrieben, bis 30, Vers 10. Das will ich euch aber nicht antun. Hier, aber wo führt das Ganze hin? Lass uns doch lesen ab 10, 4. Wenn du bis ans Ende des 30, 4. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln, dich von dort sammeln und dich von dort holen. Das Volk Israel haben wir doch gesehen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, dein Gott, liebst. Von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Etc. Wir kehren zurück zum Text. Warum handelt Gott so, um sein Volk zu beschneiden? Und das tut weh, damit sie ihm wieder vom Herzen lieben. Wir wissen doch selber, wie mühsam das ist, mit Gott zu wandeln, wenn wir ihn nicht lieben. Das ist nicht mühsam, das ist unmöglich. Und es gefällt Gott sowieso nicht. Deswegen will er, dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, klappt alles. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, 33,3, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Wie kommt man dahin, dass man halsstarrig wird? Also erleben tun wir das alles. Dickköpfe sind wir doch. Durch die Wand, wenn es sein muss. 1. Beharren in der Sünde. Okay? Aufpassen. Beharren in der Sünde macht mich, macht dich halsstarrig. Es macht uns hart. 2. Ablehnung des Rates Gottes. Wir sind nicht einsichtig. Und 3, Widerstand gegen die verändernde Kraft Gottes. Und das dann am Ende ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und sie stehen hier, gerade da. Sie haben Gott den Rücken gekehrt, erwarten aber, dass er noch mitten unter ihnen bleibt. Vers 4, als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Gott zieht uns nicht aus. Das tun die Psychologen, das tun manchmal die Pädagogen, das tun unsere Feinde. Sie ziehen. Bist du mal entblößt worden vor anderen Menschen? Er sagt hier Demut, Halsstarrigkeit und Demut, sich beugen, ausziehen. Zieh dich aus. Sei doch das, was du bist vor Gott. Beschmuck dich nicht, sei nicht stolz, herunter mit dem Schmuck. Lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich an dem Berge Horeb. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf. Nicht mittendrin unter dem Volk. Das Zelt wäre draußen. Die Stiftshütte. Draußen. Auch fern von dem Lager. Und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Im Neuen Testament ist diese trennende Vorhang, dieser trennende Vorhang, gerissen worden und wir dürfen hinein. Nicht unser Verdienst, Gottes Wirken. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seine Zeltestür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen. Und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Mit dem Volk konnte Gott nicht mehr so reden, aber Gott sei Dank war ein Mittler da. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinen Freunden redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Hier sehen wir Mose als Vertreter Gottes, als Versöhner. Er spielt dieselbe Rolle, die Jesus gespielt hat und in unser Leben heute noch spielt. Und Mose sprach zu den Herren, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Hier setzt sich Mose für das Volk ein. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns von hier nicht hinauf. Ohne dich nicht, Herr. Ohne dich nicht. Nur mit dir. Ein Engel genügt nicht. Mose tut etwas für das Volk, was das Volk selber gar nicht tut. Sie ist so versunken in Sünde. Sie ist so verfinstert. Sie ist so kalt. Sie ist so gleichgültig. Gott sei Dank ist da jemand, der eine Brücke schlagen kann, aus dem Volk heraus, aus dem Camp, diesem Lager, zur Stiftshütte, hin und zurück. Gott hat immer irgendjemand da. Es ist oft so in einer Familie, es ist in einer Ehe. Ich kenne das in der Seelsorge. Oh, gibt es Probleme? Es scheint alles zusammenzubrechen und dann öffnet sich einer und streckt sich aus und man ist froh, hier hat sich ein von den beiden geöffnet. Hier kommt einer, will Rat, hier betet und fastet die Frau für ihren Mann. Hier ist einer, der die Situation retten will. Und so ist es hier mit Mose. Denn woran soll erkannt werden, dass ich nun dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werde vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Ändert Gott seine Meinung? Nein. Nein, Gott hat das die ganze Zeit gewollt, er hat es so geplant, er sucht nur einen Mann, der es tut, oder eine Frau, der da in die Bresche springt. Steht in den Propheten, Gott sucht den ganzen Tag nach Menschen, die bereit sind, in die Bresche zu springen. Fürbitte zu tun, du siehst das Elend in meinem Leben, dann bete bitte für mich. Wo wäre ich, wo wären wir in dieser Gemeinde, hätten wir unsere Frauen nicht, die beten und beten und beten und beten für uns. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Weiß gar nicht, vielleicht ist es uns egal. Vielleicht interessiert uns Gottes Herrlichkeit gar nicht. Vielleicht sind wir froh erlöst zu sein. Baden in Selbstsucht. Religiöse Menschen erlöst, das war es aber. Nach Gott verlangen tut es uns nicht mehr.
Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist einer wie Jakob, oder? Der lässt nicht los. Was steht im Neuen Testament? Ja? Und wenn der Hausbesitzer, wenn der Eigentümer nicht hört und dir Brot gibt, dann sei doch unverschämt. Und wenn es er nur gibt, um seine Ruhe zu haben, weil du so unverschämt bittest und nicht aufhörst, ihm zu bedrängen und gib's mir. Ich will es haben eben. Ich mache das bei meinen Jungs. Na, wenn sie mir Sachen aus der Hand reißen, nicht Mangel an Respekt, nein. Sie wollen etwas haben. Denen ist nicht alles wurscht. Uns geht's so gut. Wir leben in die Zeiten Noahs. Uns geht's so gut. Wir brauchen Gott nicht. Wir sind in der ADAC. Wir sind in der Hook. Sterbenversicherung. Überlege ich schon, ob ich das abschließe. Damit meine Frau 6.000 Euro hat für mein Grab. Soll er mindestens kosten. Ich will jetzt nicht in irgendeine Apfelsinenkiste reingeschoben werden. Wir sind sogar vor Versicherung versichert inzwischen. Die Rente reicht nicht, zusätzliche Versicherung. Ey, wie viel, ich meine, ich bin alt, deswegen wahrscheinlich werde ich überströmen mit all diesen Dingen, ne? Versicherung. Die Muffe geht ja langsam mit 60 Jahren. Das geht doch nur um Versicherung, oder? Wir sind so abgesichert, Gott vertrauen. Klar, ich glaube an Gott. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und so weiter. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst. Und von uns aus, wir können es nicht erzeugen, diese Sehnsucht, diesen Verlangen nach dir. David spricht so schön darüber, er ist so offen und wird uns so zum Segen, weil er so durchsichtig, so offen ist. Er hat sich nicht versteckt, er hat über seine Sehnsucht gesprochen. As a deer panteth after water, wie ein Hirsch nach Wasser lechzt, so sehnt sich meine Seele nach dir. Vergib uns, Jesus, diese Gleichgültigkeit, diese Abgebufftheit, die Gefahr der Halsstarrigkeit. Bewahre du uns, Herr, und sei du uns gnädig. Jetzt, wo wir vor deinem Berg stehen, deine Ordnung in unsere Hand geschrieben, deine Worte, die süßer als Honig sind, das Angebot, deine Freundschaft durch das Blut Jesu, Vater, durch den Heiligen Geist, der gegenwärtig ist. Und du sagst auch im Neuen Testament, Jesus, oh, ich wünsche mir, dass es schon lange brennen würde. Vergib du uns, wo wir kalt geworden sind, wo Religion letzten Endes nur Selbstsucht ist. Erlösung für mich, glatt durchkommen, mich selbst leben und dann am Ende gerade so in Himmelreich hinein. Herr, schenk, dass wir für dich brennen. Dass wir das Jahr anfangen, wo du angefangen hast, das erste Gebot. Sollst den Herrn, dein Gott, lieben vom ganzen Herzen, deinen ganzen Verstand mit deiner ganzen Seele. Und das können wir nicht. Tu es in uns, Herr, durch den Heiligen Geist, durch dein Wort. Ein Hunger und Durst nach den lebendigen Gott. Wir danken dir für deinen Geist, der Heilige Geist, der gegenwärtig ist, der Geist, der Wunder tut, der Geist, der uns nie loslässt. Du hast uns versiegelt und uns deinen Heiligen Geist gegeben. So bitten wir dich, Gott, dass du das segnest, wo Herzen offen sind, wo es Herzen nach dir verlangt, geliebt zu werden und zu lieben, es zu spüren, es zu leben, darin zu wandeln, mit dir zu gehen, Jesus, und nicht zu erwarten, dass du mit uns gehst. Jesus sagte, folge mir nach. Er hat nicht gesagt, ich folge euch nach. Herr, dein Wort ist hart, aber wenn es Leben bringt, dann ist es gut, Herr. Wir preisen dich.